Schönen Dank, Frau Hertler. Wir machen jetzt einen Sprung vom Menschen in die Fernerkundung. Und diesen Sprung, den wird Sibylle Itzeroth vom GFZ vollziehen. Bitte schön.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen also heute etwas über die Möglichkeiten von Fernerkundungsdaten erläutern, wie Sie Parameter für regionale Klimamodelle liefern können. Wir haben in den letzten zwei Tagen schon das eine oder andere Satelliten- oder auch Luftbild, wie ich es hier Ihnen dazu getan habe, gesehen. Diese Bilder werden häufig verwendet, wie Sie es auch alle von Google Earth kennen, um sich einen Überblick zu verschaffen, um die Lage der Objekte zueinander sich besser vorstellen zu können. Die Fernerkundung geht einen Schritt weiter. Die beschäftigt sich mit den spektralen Eigenschaften, die in den Bildern zu sehen sind. Denn auf der Basis der Tatsache, dass jedes Objekt an der Erdoberfläche einen eigenen spektralen Fingerabdruck hat, kann man eben Differenzierungen in den Flächen vornehmen, kann den einzelnen Objekten Namen geben und sie hinsichtlich ihrer Ausstattung, ihrer Eigenschaften unterscheiden und eben diese Eigenschaften dann als Parameter in Modelle einspeisen. Die Methode der Fernerkundung ist also das Verfahren, das ausschließlich durch die Aufzeichnung und Auswertung elektromagnetischer Wellen Daten über Objekte gewinnt. Das sind manchmal nur qualitative Daten, oft aber quantitative Daten. Das Ganze passiert berührungsfrei, eben durch eine bildliche Darstellung und die Auswertung dieser bildlichen Inhalte. Das hat den Vorteil, dass ich gleichzeitig große Landschaftsausschnitte abbilden kann. Das heißt also, ich kann einen Überblick über die Eigenschaften eines Landschaftsausschnitts gewinnen und habe dabei für alle Ausschnitte den gleichen Zeitpunkt erwischt, nicht wie wenn ich also eine Messreihe durchführen würde und an jedem Ort zu einem anderen Zeitpunkt hinkomme. Und ich habe die Chance, eine wiederholte Abbildung zu machen und damit durch die Veränderung der Zustände in den verschiedenen Bildern auch eine Prozessbeschreibung vornehmen zu können. Nachteile der Fernerkundung und aber eben auch Herausforderungen für die Fernerkundung ist die Tatsache, dass die Oberflächeneigenschaften der Objekte selten direkt aus den Daten erfassbar sind. Das heißt, ich muss oft Vergleichsmessungen durchführen. Der Begriff Ground Truth ist für alle Fernerkunder ein viel genannter und ungeliebter, weil es immer heißt, dennoch ins Gelände fahren, intensive Feldmesskampagnen durchführen. Aber nur so lassen sich eben die Inhalte, die spektralen Inhalte der Daten entsprechend auswerten. Ich habe Ihnen hier das elektromagnetische Spektrum aufgezeichnet mit dem Bereich des sichtbaren Lichtes und dem anschließenden Bereich des Infrarotes, in dem die meisten Fernerkundungsdatensätze aufgenommen werden. Das heißt also, auch dieses Bild, was Sie hier nebenan als eine Aufnahme des Satelliten, eines der Rapid-Eye-Satelliten sehen können und das ein Ausschnitt von Berlin und Brandenburg zeigt. Hier im Süden können Sie die nördlichen Teile Berlins sehen. Das ist hier der Ruppiner See und hier im Norden ist die Rheinsberger Seenlandschaft ganz gut zu erkennen. Die meisten der Satelliten verwenden also diesen sichtbaren und infraroten Wellenlängenausschnitt, um die spektralen Eigenschaften der Objekte zu erfassen. Sie tun das auf ganz unterschiedliche Weise, wie hier in der linken Abbildung zu sehen ist. In einem Diagramm aufgetragen die räumliche Auflösung der Satelliten, also wie groß ist ein Bildpunkt, wie grob oder wie fein ist die Information, die ich aus dem Gelände bekomme, und demgegenüber abgetragen die Anzahl der Spektralkanäle, die verwendet werden, denn man kann also hier natürlich verschiedene Ausschnitte wählen, man kann über den gesamten Bereich spektral erfassen, sodass also diese Darstellung hier uns zeigt, wie genau verschiedene Eigenschaften zu erfassen sind. Das Spannendste, das große Ziel aller Fernerkunder oder aller Satellitenbauer, sage ich mal, ist es, die Ecke hier oben zu erreichen. Das würde nämlich bedeuten, eine sehr hohe Anzahl an Spektralkanälen in einer sehr geringen räumlichen Auflösung. Das heißt, ich kann jede einzelne Kleinigkeit auch wirklich erkennen. Sie sehen, dass die meisten Sensoren recht weit weg davon sind, dass sie sich im Spektralbereich so um bis zu 10 Kanälen bewegen, also 10 verschiedenen Spektralabschnitten, die verglichen werden können, und dass sie so in einem Raumauflösungsbereich bis zu 100 Metern sich aufhalten. Diese Gruppe sind also die mittelauflösenden spektralen, hyperspektralen bis multispektralen Datensätze. Demgegenüber steht diese Gruppe, die hier so rot eingerahmt ist. Das sind also die Systeme, die eine schlechte Raumauflösung von mehr als 500 bis zu einigen Kilometern Pixel, 500 Meter bis zu einigen Kilometern Pixelgröße haben, die dafür aber den Vorteil haben, dass sie sehr häufig den gleichen Fleck wieder abbilden können. Das heißt, ich kann sehr viel besser Prozesse abbilden. Das gelingt mir mit diesen Satelliten nicht, weil die natürlich immer nur ganz kleine, ganz enge Bahnen haben und deshalb selten mal wiederkommen. Das kann man hier ganz deutlich in dieser Tabelle sehen, wo also die Gruppe dieser Satelliten nochmal zusammengestellt ist. Die haben also so Wiederholraten zwischen 3 und 26 Tagen. Die hier kommen eigentlich gängigerweise jeden Tag wieder. Das heißt, ich kriege auch eine viel bessere Folge an Daten zusammen. Besonders herausheben möchte ich da oben den NMAP-Satelliten. Das ist nämlich ein Kind des GFZ. Das heißt, meine Kollegen und ich, wir sind damit beschäftigt gewesen, diesen Satelliten zu entwickeln, seine Spezifizierungen auszuarbeiten. Und er wird jetzt zusammen mit Kollegen anderer Institute, anderer Firmen, Kaiser Trede, DLR, OHB Bremen, gebaut und wird dann 2013 hoffentlich ins All gehen. Und Sie sehen, wir sind recht gut dabei. Wir haben eine große Anzahl an Kanälen. Wir haben eine mittlere Auflösung von 30 mal 30 Metern für einen Bildpunkt. Das heißt, wir haben gute Möglichkeiten, da interessante Ergebnisse zu erzielen. Das da oben ist unser NMAP-Satellit, also das heißt natürlich ein Modell davon. Mal sehen, wie die ersten Bilder aussehen, wenn er denn wirklich fliegt. Auf den sei noch kurz hingewiesen, das ist der ESMOS, ein Radarsatellit, der gestern gestartet ist, einer, auf den auch die Fernerkundungswelt lange gewartet hat. Es ist ein Satellit, der sich mit der Salinität der Ozeane und mit der Verteilung der Bodenfeuchte beschäftigen soll. Die Bodenfeuchte ja auch eine interessante Kenngröße bei der Betrachtung der Klimaveränderung. Jetzt dieses hier. Ich will Ihnen eigentlich ja was erzählen über die Parameterentwicklung aus Fernerkundungsdaten für globale Modelle, also für die Verwendung dieser Gruppe von Satelliten, haben sich die entsprechenden Player, das ist die WMO, die FAO und die entsprechenden UN-Organisationen, schon auf eine Gruppe von Parametern geeinigt. Diese Essential Climate Variables, wovon es 44 Stück gibt und die in die Gruppen der atmosphärischen Variablen, der ozeanischen und der terrestrischen Variablen geteilt sind. Das heißt, diese Variablen sind sinnvoll mit Fernerkundungsdaten auch in einer genügenden Güte und Wiederholrate zu erfassen, und sie werden deshalb für die Verarbeitung in globalen Klimamodellen verwendet. Ich möchte mich in dem, was ich Ihnen weitererzählen will, natürlich vorrangig auf die terrestrischen Parameter beschränken. Allerdings will ich nicht nur auf diese hier eingehen, sondern auf ganz andere. Es ist nämlich so, dass natürlich die Möglichkeiten, die diese Fernerkundungssensoren bieten, aufgrund der höheren Auflösung sehr viel größer sind als das, was diese grob aufgelösten Sensoren so liefern können. Deswegen ist es im Bereich der regionalen Klimamodelle im Moment noch nicht so, dass man sich auf Standard-Kenngrößen, die man aus Fernerkundungsdaten entnehmen will, geeinigt hat, sondern man ist noch in der Phase, was geht denn alles, was könnte man denn, was kann man denn sinnvoll weiterverwenden, sodass also wir noch in der Suchphase sind. Ich will Ihnen dennoch für diese globalen Parameter ein paar Anwendungen zeigen. Das ist also beispielsweise der weltweit dargestellte, der global dargestellte Blattflächenindex für den Oktober 2007. Das ist so eine Aufsummierung aus verschiedenen Datensätzen, die im Oktober 2007 entstanden sind. Denn Sie können sich sicher vorstellen, dass es große Bereiche der Erde gibt, die häufig von Wolken bedeckt sind. Das heißt also, man macht so ein Bild nicht an einem Tag, sondern man macht so eine Summation aus mehreren verschiedenen Tagen. Und Sie sehen recht deutlich, dass der Blattflächenindex natürlich in den tropischen Regionen am höchsten ist und dass er beispielsweise also in Europa schon sehr stark von seiner Maximalgröße entfernt ist, weil wir den Vegetationszyklus schon durchlaufen haben. Wenn man mal ein bisschen genauer auf Europa guckt, dann habe ich Ihnen hier den Vergleich einer Aufnahme von März und einer Aufnahme von Juli gegenübergestellt. Sie sehen also deutlich, wie im März erst erste klimatisch bevorzugte Areale mit der Blattflächenentwicklung begonnen haben oder weit vorangeschritten sind. Begonnen hat ja eigentlich der ganze westeuropäische Teil. Und Sie sehen hier im Oktober, wie die volle Blattflächenausprägung im mittleren Europa schon wieder vergangen ist, während sie im nördlichen Teil Europas, wo der Vegetationszyklus so ein bisschen verzögert stattfindet, noch in vollstem Gange ist. Regionale Klimamodelle sind im Wesentlichen eigentlich eine Schaltstelle zwischen globalen Klimamodellen, wie sie hier beispielhaft ganz oben abgebildet sind, und hydrologischen Modellen, wie sie Geoökologen auch sehr häufig verwenden, um eben den Wasserkreislauf in beispielsweise Flusseinzugsgebieten wie dem Rhein darzustellen. Hier also im Übergang zwischen dem einen und dem anderen zwei regionale Klimamodelle, die in unterschiedlicher Raumauflösung Daten aus Fernerkundungssicht verwenden. Ein regionales Klimamodell, auch das sieht man auch in dieser Abbildung, ist also dieses Verbindungsglied. Es verwendet die Informationen, die wir über die Erdoberfläche bekommen können, hinsichtlich Topographie, Vegetation, Hydrologie, dass diese Dinge alle eine wichtige Rolle für die Ausprägung von Klimaten spielen, haben wir in den letzten zwei Tagen ausführlich besprochen und darüber besteht auch sicher kein Zweifel. Demzufolge ist es sinnvoll, diese Informationen tatsächlich auch in die Modelle aufzunehmen. Und damit stellt sich also über das regionale Klimamodell dann auch die Verbindung zum globalen Klimamodell her. Fernerkundungsdaten dienen einerseits als Modellparameter, also als Eingangsgrößen. Welche Reliefeigenschaften habe ich? Wie ist das Flusssystem verteilt? Wie verteilt sich die Bodenfeuchte im Gelände? Oder welches Flächennutzungsmuster habe ich? Flächennutzung ist ja nicht, wie man in Modellkreisen häufig glaubt, eine feste Größe, sondern über die Tatsache, dass Landwirtschaft jährlich die Nutzung wechselt, kriegt man also auch ein Gefühl dafür, dass es eine dynamische Größe ist, dass sich also auf der gleichen Fläche in jedem Jahr ein anderer Verdunstungszyklus abspielt und solche Dinge müssen natürlich entsprechend in Modelle aufgenommen werden. Außer der Tatsache, dass Fernerkundungsdaten Modellparameter sind, können sie auch als Validierungsparameter eine Rolle spielen. Das heißt also, wenn ich ein reales Bodenfeuchtemuster mit Radardaten in meinem Fernerkundungsbild habe, dann kann ich mit seiner Information eine Validierung eines Modellergebnisses zur Nachbildung dieses Bodenfeuchtemusters beispielsweise durchführen. Ich will Ihnen ein paar Beispiele zeigen über die Möglichkeiten, die Fernerkundungsdaten in regionalen Klimamodellen spielen. Als erstes etwas über Multispektraldaten. Multispektraldaten sind also die, die im räumlichen Auflösungsbereich so zwischen 5 und etwa 30 Metern Bildpunktgröße und mit einer Kanalanzahl zwischen 4 und vielleicht 15 Bandkanälen ihre Aufnahmen machen. Wir sehen also wieder, dass die Rapid-Eye-System wieder in einem Ausschnitt von Brandenburg und was man als eine Möglichkeit von Fernerkundungsnutzung, von Hyperspektraldatennutzung tun kann, ist die Analyse von multitemporalen Daten. Ich nehme also den gleichen Landschaftsausschnitt mehrfach im Laufe des Jahres auf. Hier einmal in einem Bild vom Mai, der gleiche Landschaftsausschnitt in einem Bild vom Juli. Sie sehen ganz deutlich, dass hier die mit Rot gekennzeichneten hochvegetativen Flächen im August dann eine andere Farbe, im Juli eine andere Farbe angenommen hat. Das sind alles Ackerflächen, in denen inzwischen die Getreide gereift, wenn die hier so blau sind, oder sogar schon abgeerntet sind, wenn sie hier so hellblau sind. Das heißt also, zwischen diesem Bild und diesem Bild besteht natürlich ein ganz anderer eine ganz andere Verdunstungsverteilung in diesen zwei verschiedenen Jahreszeitenausschnitten. Solche multitemporalen Untersuchungen sind jetzt hier nur bitemporal, aber ich könnte die Liste natürlich fortsetzen, münden dann in solchen Dingen, wie Sie sie hier sehen. Das heißt also, man kann mithilfe von mehreren Aufnahmen in einem Jahr also ganz gut die Fruchtfolge auf Ackerflächen analysieren. Wenn ich das für mehrere Jahre hintereinander mache, kann ich also in mein Modell, in mein regionales Klimamodell, eine sehr viel wirklichkeitsnähere Verteilung der Vegetationseinheiten und damit der Verdunstungsstruktur eingeben, als das Modelle normalerweise so tun. Anderes Beispiel für die Nutzung von Multispektraldaten ist die Erfassung der Gewässergüte. Sie sehen hier einen Ausschnitt aus der Rheinsberger Seenlandschaft und Sie sehen, dass Sie Seen hier ganz unterschiedliche Farbeigenschaften haben. Diese Farbeigenschaften rühren natürlich aus den Wasserinhaltsstoffen her. Die lassen sich insbesondere im blauen und grünen Licht analysieren. Es ist also im Wesentlichen eine Frage der Chlorophyll-Konzentration im Gewässer. Was ich mit multispektralen Daten nicht kann, ist da eine quantitative Aussage zu machen. Ich kann also sagen, der hier ist recht sauber und der ist recht stark mit Chlorophyll belastet, oder was heißt belastet, es ist viel Chlorophyll im Wasser. Quantitative Aussagen gehen allerdings nicht. Das kann ich erst machen, wenn ich mich mit sehr viel mehr Spektralkanälen beschäftige. Das heißt also, wenn ich wie beispielsweise bei NMAP, einem hyperspektralen Datensatz, tatsächlich auch eine stärkere Differenzierung der Rückstrahlung in den verschiedenen Wellenlängen habe, dann kann ich, wie das hier bei einem CRISP-Rober-Datensatz zu sehen ist, auch die Chlorophyll-Konzentration entsprechend ausweisen. Hyperspektrale Daten also sehr viel besser für genaue Analysen, vor allem für quantitative Aussagen geeignet. Allerdings aufgrund der Neuheit dieser Daten noch längst nicht so gut hinsichtlich ihrer Möglichkeiten erforscht, wie das bei den multispektralen Daten der Fall ist. Es gibt allerdings Ansätze, hier ist mir irgendwie ein Stück der Tabelle verloren gegangen, allerdings intensive Ansätze, wo also ganz genau konkrete Wellenlängen benutzt werden, um beispielsweise den Chlorophyllgehalt, den Nitrogengehalt oder die Phenologie zu analysieren, selbstverständlich den LRI und andere Dinge, will ich Ihnen kurz zeigen. Hyperspektrale Daten, also CRISP-Rober-Datensatz, ermöglicht mir die Darstellung der Chlorophyll-Konzentration auf diesen Ackerflächen und die Darstellung des LAI auf diesen Ackerflächen. Die kann ich dann also als flächenhaftes Muster in das Klimamodell eingeben. Oder ich kann beispielsweise für diese Roggenflächen hier sagen, die sind unterschiedlich gewachsen. Das muss ein Problem des Bodens sein, könnte also jetzt über die Verteilung der verschiedenen Klassen der Roggenentwicklung jetzt dem Ganzen eine Bodengüteinformation dazugeben, die dann entsprechend im Modell stattfinden würde. Nur ganz kurz, es geht bis hin zu der Erfassung von verschiedenen Biotopen. Das sind unterschiedliche Wiesenbiotope, die man also auch mit hyperspektralen Daten erkunden kann. Vorletzte Folie. Ich will Ihnen nur noch kurz klar machen, dass natürlich der Forschungsbedarf da noch sehr groß ist. Ich habe gesagt, wir sind in der Phase, was können wir, was ist sinnvoll, was muss man probieren. Dafür ist es sehr wichtig, dass wir entsprechende Langzeitbeobachtungen machen. Dazu haben wir uns in Mecklenburg-Vorpommern im Bereich von Demmin im DLR einen Partner gesucht, um da im Rahmen von Tereno in den nächsten 15 Jahren entsprechende Daueruntersuchungen zur Vegetationsbedeckung, zur klimatischen Entwicklung zu machen. Wir haben hier 4 Agrarbetriebe, bei denen es auch dann die Möglichkeit gibt, sagen wir mal, konkrete Nutzungsstrukturen zu testen. Wie lassen sich also irgendwelche Anpassungsstrategien in der Landwirtschaft entsprechend klimatisch auch dann abbilden? Kurze Zusammenfassung. Auf dem Gebiet der Globalmodelle gibt es die entsprechenden Standardgrößen, die ich Ihnen vorgestellt habe. Auf den regionalen Modellen müssen wir weiter forschen und müssen entsprechende Standardgrößen letztendlich entwickeln. Was wir nicht erwarten können, dass wir gleichzeitig hohe räumliche, spektrale und zeitliche Auflösungen bekommen werden. Das ist ganz einfach eine Frage der Datengüte. Das heißt also, je kleiner und je fitzeliger der Ausschnitt ist, den ich vom Spektrum aufnehmen will, desto größer ist oder desto ungünstiger ist das Verhältnis zwischen Rauschen und dem, was ich als echtem Signal verwenden kann. Deshalb erhoffen Sie sich nicht, dass wir hier bald sind. Wir sind auf dem Weg, aber es wird noch ein bisschen dauern. Wichtig ist mir noch mal zu erwähnen, dass diese Langzeitbeobachtungen der Veränderung der elektromagnetischen Strahlen, insbesondere für Vegetationsobjekte, mir sehr sinnvoll erscheint, um die zukünftige Klimawirkung von Anpassungsstrategien zu untersuchen. Ich danke Ihnen und bitte um Entschuldigung für den leichten Überzug.
Ja, vielen Dank, Frau Itzeroth.